So, grüß Gott miteinander, meine Damen und Herren. In diesem Semester geht es ja um jüdische Denker. Heute noch fehlt ja noch ein Gedankenschritt zu Hannah Arendt, sodass wir dann im Mai dann anfangen können mit Rosenzweig und dann Emmanuel Levinas. Wahrscheinlich schaffen wir das dann doch in dem Semester nicht, sodass das dann wieder noch ein Stück sich fortsetzt ins nächste. Aber das läuft ja nicht weg. Man kann das ja so machen. Wir hatten bei der Hannah Arendt waren wir gekommen. Das ist der letzte Gedanke, den wir miteinander noch besprochen haben, wenn Sie sich noch erinnern, war Verzeihen und Versprechen als diese Grundvollzüge des Interpersonalen, die sie dann auch anwenden wollte, ja auf die Politik. Sie sagt, das hat zwar gerade das Verzeihen, das hat zwar Jesus betont im religiösen Kontext, aber sie sagt, das sei auch wichtig für die Politik und für das, sie verstand sie ja nicht als Philosophin, sondern vor allen Dingen als Denkerin der Politik, wo sie sagt, wo das hingehört. Und das Versprechen. Beides übrigens Verhaltensweisen, die, das legt sie Wert drauf, die nur interpersonal möglich sind. Also ich kann mir eigentlich nicht selber verzeihen, das haben wir auch miteinander besprochen, und ich kann auch mir selber kein Versprechen geben. Ich kann nur eine Absicht haben. Aber warum soll ich die nicht ändern? Mit Gründen oder auch ohne Gründe. Beides geht nur an jemand anderen und beides geht auch nur an eine andere Person, nicht an eine Pflanze oder ein Tier oder einen Gegenstand, womit ja dann der Gedanke auch hingehört, dass eine Person eigentlich keine Person ist, weil die Grundvollzüge von Personen sind interpersonale Bezüge. Schon merkwürdig, wie lange man in der Philosophie eigentlich immer über Subjekt und Objekt nur gesprochen hat, anstatt zu sehen, dass es Subjekt und Objekt in dem Sinn eigentlich gar nicht gibt, sondern dass am Anfang die Begegnung von Subjekt und Subjekt besteht, Mutter und Kind. Und dann gibt es natürlich Spielzeug und Sachen, die dazukommen, aber in erster Linie ist es ein intersubjektives Verhältnis, obwohl das philosophisch dann, außer natürlich in der Ethik und so, wo man das schon bedacht hat, aber philosophisch eigentlich erst Ende des 19. Jahrhunderts dann Thema wurde, bei Fichte und bei Feuerbach. Versprechen, dass man eben einem anderen etwas zusagt, und da muss man nicht extra noch versprechen, dass man das Versprechen hält, sondern das steckt im Versprechen schon drin. Ein Versprechen geben heißt sich verpflichten. Damit, ich bin frei, ein Versprechen zu geben, aber nicht frei, es gegeben zu haben. Beides, das Versprechen greift also in die Zukunft, das Verzeihen natürlich auch, aber das Verzeihen greift erstmal zurück darauf, dass gesagt wird, Folgen aus dem Handeln, die sollen abgeschnitten werden, dass nicht also Böses immer Böses muss gebären, sondern dass das beendet und abgebrochen werden kann, dass das möglich ist. Und an der Stelle kommt dann, was wir jetzt heute miteinander bedenken müssen, unter dem Stichwort Freiheit und Liebe, die Liebe ins Spiel. Sie erinnern sich vielleicht noch, ich hatte dann ja kurz noch etwas gesagt zu dieser berühmten Lukas 7,47 Stelle, die sie auch in der üblichen Weise versteht, dass sie sagt, dass die Frau, die dort dann, als er bei dem Pharisäer Simon ist, die dort in die Runde platzt und ihm also die Füße salbt und mit den Haaren abtrocknet, und dann sagt Jesus, ihr ist viel vergeben, weil sie viel geliebt hat. Und das wird ja immer so verstanden, dass man sagt, aha, sie hat erst geliebt und dann wird vergeben, aber so ist es nicht gemeint, denn Gott vergibt immer ohne Bedingungen und ohne Gründe. Er gibt einfach so, nur die Verzeihung bleibt bei einem nur, wenn man sie richtig aufnimmt. Das ist der Gedanke. Gott gibt ohne Bedingungen, aber es kann nur unter bestimmten Bedingungen bei uns bleiben. Hier in dem Fall geht es sogar andersherum, also ihr wird nicht vergeben, weil sie liebt, sondern er will sagen, sie liebt so, weil sie weiß, wie viel ihr vergeben worden ist. Und das war ja dann die Anfrage an den Pharisäer, dem ja seiner Meinung nach nichts zu vergeben war, weil er ja alles erfüllt und mit Gott quitt ist und der deswegen natürlich auch Gott und Jesus Christus nicht besonders liebt, weil er keine Gründe hat, zur Dankbarkeit, denn er hat sich das ja alles selber erarbeitet und getan und dann ist kein Grund. Also so muss man das lesen, nicht wie es so üblich ist als Dirnenromantik, dass man sagt, weil die lieben, wird ihnen dann verziehen, sondern dass sie so lieb zeigt, dass sie weiß, was ihr vergeben worden ist. Und in diesem Sinn kann man dann auch von einer glücklichen Schuld sprechen, nicht im Sinn, dass die nötig ist, damit was geschieht oder passiert, sondern wenn man selber klar hat, was einem da eigentlich nochmal geschenkt worden ist mit einer Neuschöpfung, dann öffnet das wirklich neue Möglichkeiten des Glücks und des Lebens. Das ist das, was sie anspricht. Also so muss man das mit der Liebe dann schon sehen. Und dann haben wir gesprochen von der Gebürtigkeit oder Geburtlichkeit oder wie immer, also Natalität, die sie von Heidegger her dann einführt ins Denken, während das sonst ja nicht war. Die Philosophen haben immer vom Tod geredet und ausführlich, aber eigentlich nicht vom Geborenwerden. Während sie einsetzt, das ist der Satz und das ist eines ihrer Lieblingszitate aus Augustinus, dass der Mensch geschaffen wurde, damit ein Anfang gemacht werde. Und dass der Mensch dieses seine Geborensein eben lebt, indem er selber anfängt. Mit anderen etwas, mit seiner Zeit, mit seinem Leben, dass das dort hineingehört. Das ist der wichtige Punkt. Und ihre Definition von Liebe hatten wir auch schon zusammengefasst aus ihrer Doktorarbeit über die Liebe bei Augustinus, die sie ja bei Jaspers geschrieben hat. Volo ut sis, ich will, dass du seist. Deswegen taucht das hier auf. Und in diesem Willen zum Sein des Anderen, da wird eben so die alltägliche Routine durchbrochen. Die Verantwortlichkeit erscheint hier. Ich zitiere, dass Menschen zwar sterben müssen, aber deshalb noch nicht geboren werden, um zu sterben, sondern im Gegenteil, um etwas Neues anzufangen. Das ist das, was sie in Vita Activa sagt. Es gibt ja einen berühmten Brief von Mozart an seinen Vater nach dessen schwerer Erkrankung, wo Mozart schreibt, dass wir geboren werden, um zu sterben und dass er sich mit dem Tod angefreundet hat und doch wohl niemand sagen wolle, er sei also ein Miesepeter oder so etwas. Trotzdem möchte ich also das kritisieren, denn wir sind eben nicht geboren, um zu sterben, sondern wir sind geboren, um zu leben. Da bin ich ganz der Meinung von Hannah Arendt. So sehr zum Leben auch dazu gehört die Vollendung. Und wer die Vollendung will, der muss das Ende schlucken. Sonst gibt es keine Vollendung. Mein Beispiel war immer, also schlechte Barockstücke immer noch mal dildum, dildum, weil sie nicht an der richtigen Stelle aufhören können. Dass man das also erreichen muss. Trotzdem sind wir nicht geboren, um zu sterben, sondern eben um in dieser Weise zu leben. Und darin gründen dann eben auch, sagt sie, Glaube und Hoffnung, wovon, wie Hannah Arendt anmerkt, die Griechen von Glaube und Hoffnung wenig wussten. Sagt sie, tatsächlich, Hoffen ist bei den Griechen eher ein negativer Begriff. Hoffen hat was zu tun mit Selbsttäuschung und Illusion. Das gibt es eigentlich nicht. So fängt auch Pieper sein Buch über die Hoffnung an, dass er sagt, es gibt kaum einen Philosophen, der die Hoffnung preist oder lobt. Weil das eben gleich immer so gesehen wird als falsche Hoffnung. Bei Schiller ist das anders, er spricht ausführlich davon, also wie wichtig das Hoffen ist. Und bei Kant gründet ja die Religion sogar einen Blick auf die Hoffnung. Dass er sagt, wir können den kategorischen Imperativ nicht halten, wir können uns von dem nicht treffen lassen, wenn wir nicht hoffen könnten, dass eine Macht dafür sorgt, dass das Gute sich auch auf die Dauer durchsetzt. Weil wir feststellen, wir bemühen uns wenigstens zwischendurch, also gut zu sein, aber die Natur stört sich da überhaupt nicht dran. Und Jesus führt das ja sogar als Vollkommenheit seines Vaters an in der Bergpredigt, dass er die Sonne aufgehen lässt über Gute und Böse und regnen lässt über Gute und Böse. Also das, worüber sich sonst die Leute empören, das spricht er extra an als die Vollkommenheit seines Vaters, dass das hingehört. Und dann sagt er, der Mensch ist zu schwach, um ohne diese Hoffnung den kategorischen Imperativ zu erfüllen. An sich müssten wir ohne Hoffnung gut sein können, das schaffen wir aber nicht. Und deswegen ist das dann ein Postulat, dass es Gott gibt. Er sagt schon, dass ich frei bin, ist ein Postulat. Postulat heißt ja nicht, ich wünsche mir das oder ich will das, sondern er hatte das ja definiert, ich darf erinnern, ein theoretischer Satz, der aber nicht bewiesen werden kann, theoretisch, sondern der an einer praktischen Erfahrung hängt. Ich erfahre, dass du sollst. Daraus mache ich das erste Postulat, ich bin frei. Ich soll gut sein, das schaffe ich in einem Leben nicht. Daraus kommt das Postulat, dass das Leben nach dem Tod weitergeht, damit man weiter an sich arbeiten kann. Das ist seine Vorstellung. Hegel kritisiert das dann und sagt, wenn das Sollen perpetuiert wird, wenn immer das Sollen hingehört, dann ist das Unglück perpetuiert. Denn Sollen muss ich ja nur, wenn ich nicht so bin, wie ich sein soll. Also Sollen ist immer eine Verurteilung meiner. Kann bescheiden sein und liebevoll, aber es ist eine Verurteilung. Denn wenn ich schon gut wäre, müsste ich es nicht mehr sollen. Sodass also das Sollen immer sagt, so wie du jetzt bist, bist du noch nicht richtig. Du musst noch anders werden, du sollst anders werden. Und wenn das jetzt auf die Ewigkeit umgelegt wird, wie bei Kant und bei Fichte, dann sagt eben Hegel, ist das Unglück ewig eingesetzt. Weil ich ja dann niemals mit mir identisch werde, sondern immer nur weiter mich immer noch ändern muss. Das ist also sein zweites Postulat. Und das dritte Postulat, eben aufgrund der Hoffnung, dass das geht, ist dann also, dass es Gott gibt, der die moralische Welt und die einfach physische Welt miteinander verbindet, während von sich aus da keine Verbindung besteht. Wir hatten das früher, wenn Sie sich erinnern, bei Camus schon gehabt, dass er sagt, das heißt absurd, dass der Mensch nach Sinn fragt und die Natur die Sinnfrage nicht stellt und nicht beantwortet und überhaupt nicht darauf eingeht. Hier ist das dann nochmal zugespitzt auf die Frage des Guten. Und vor allen Dingen kommt dann jetzt hier eben der Wille hinein, Wille und Freiheit. Und das ist, dieser Thema gilt ihr letztes Buch, das hat sie abgeschlossen, 5 Tage vor ihrem Tod. Also erschienen ist es erst danach, über das Wollen. Aber sie hat es eben noch abschließen können. Der dritte Band, das erste war das Denken, das zweite war das Wollen, der dritte Band wäre über Urteilen gegangen. Davon haben wir nur ein paar Notizen und Vorentwürfe, dafür hat sie auch nochmal Kants Urteilskraft genau gelesen und so. Aber sonst ist davon also nicht viel da. Aber das Buch über das Wollen hat sie noch abgeschlossen vorher. Und da sagt sie auch als erstes, dass das Wollen eigentlich wenig behandelt wird von den Philosophen. Das stimmt, die haben es in erster Linie immer mit dem Erkennen, weil das so näher dran liegt. Bei ihrem Lehrer Jaspers, da heißt es, und das zitiert sie auch von ihm, ich muss wollen, weil ich nicht weiß, sagt er einfach. Also das Ziel ist eigentlich das Wissen, die Noesis Noesio, das Wissen, das zugleich sich selber weiß, wo das noch nicht da ist, muss ich wollen, um eben mehr zu lernen durch das Leben, durch die Erfahrung, um dann auch im Wissen zu wachsen. Auch die ganzen Wiedergeburtslehren, da geht es ja um das Wissen immer, um das Lernen. Denn man kann ja nicht durch eine künftige Existenz, wo man selber nichts weiß und wo diese neue Existenz nichts von der früheren weiß, irgendetwas auf Seiten der Freiheit leisten. Weder Sühnen noch Strafe, was soll das? Es bleibt nur übrig, das Wissen wird dort wieder eingesetzt, denn das kann ich dann also doch lernen und einsetzen. Und sie sagt, das reicht eben nicht, sondern es muss über das Wollen geredet werden. Und Denken und Wollen sind eben wirklich zwei sehr verschiedene Dinge. Das meint, beim denkenden Ich herrscht die Heiterkeit vor, die Betrachtung, während der reine Genuss der Tätigkeit ohne materiellen Widerstand, nicht? Denken kann ich alles, einfach so daher, während eben das Wollen mit Anspannung zu tun hat, mit der Auseinandersetzung, mit der widerständigen Welt, wo alles das hineingehört. Gelassenheit gehört eher also zum Erkennen. Und die radikalste Form von Gelassenheit sieht sie in einem Satz von Meister Eckhart, der auch zu den verurteilten Sätzen gehört und meiner Ansicht nach auch mit Recht. Eckhart schreibt nämlich, wenn jemand 1000 Todsünden begangen hätte, dürfte er, wäre es recht um ihn bestellt, nicht wollen, sie nicht begangen zu haben. Also in diesem Ja sagen überhaupt, und das gehört also zu den Sätzen, die dann der Johannes der 22. damals in seiner Bulle verurteilt hat nach seinem Tod. Das ist das ja schon gewesen, dass man seine Sätze eben so durchgeschaut hat und gesagt, das ist ein sehr merkwürdiger Satz. Natürlich wird der Petrus immer sagen, er hätte seinen Herrn nie verleugnen dürfen. Dass er das also dann hineinnimmt und sagt, das ist meine Verdemütigung und außerdem bin ich der Zeuge seiner Erbarmung, der an mir vorbeigeht und die Tränen in mir weckt und aus mir einen neuen Menschen macht, das ist schon wahr. Trotzdem wird er mal sagen, das hätte nie geschehen dürfen. Meister Eckhart sagt, nein, man muss so weit kommen in der Gelassenheit, dass man sagt, das zählt alles nicht, das Leben ist eben so, wie es ist. Und das ist tatsächlich etwas merkwürdig. Und da hält sich also Hannah Arendt auch zurück hinsichtlich diesen Satz. Sie vermutet ihn, sagt sie, dass das aus einem überreichen Glauben kommt, wo man meint, wonach man sich selbst zu vergeben habe wie anderen. Aber sie sagt ja auch selber, dass es kein Vergeben mir selber gegenüber gibt, sondern das muss natürlich jemand anders tun, nicht ich mir. Also hier, natürlich wäre hier wieder zu diskutieren, wie steht das mit der mit dem Form, was, worum geht es bei Vergebung? Dass das ja nicht einfach heißt, Schwamm drüber oder auch heißt, gut, wir lassen das jetzt so stehen, sondern das haben wir ein bisschen angedacht, dass es darum geht, wer sich verfehlt, trifft ja an erster Stelle sich. Wir haben gesagt, das Böse sind eigentlich Gedanken, Worte und Werke gegen die Liebe, gegen die Menschlichkeit, gegen das Gewissen. Und das erste Objekt dieses Fehlverhaltens ist man selbst, nicht die anderen. Ob ich den anderen verletze oder verführe oder erniedrige oder umbringe, das ist alles, reicht nicht an das heran, was ich mir dabei antue, indem ich mich zu einem Verbrecher und einem Menschenmörder mache oder eben einem Lügner, sodass ich mich eigentlich verliere dabei durch das Fehlverhalten, sodass es in der Bitte um Vergebung tatsächlich darum geht, dass man ein neuer Mensch werden soll. Das Bild, was die Propheten da verwenden, das hatte ich ja angesprochen, dass wir das Herz aus Stein aus der Brust genommen bekommen und ein Herz aus Fleisch eingesetzt bekommen. Bitte?
Aber die Frage wäre, Umwege jemand braucht, bis er eben dahin kommt, dass das Leben dann wirklich lebenswert ist. Also das ist ja, vielleicht muss einer eben durch diese 1000 Verbrechen gegangen sein oder wie das.
Ja, und das würde ich eben bestreiten. Also ich meine, man muss durch Irrtümer gehen, aber man muss eigentlich nicht durch Schuld gehen. Also man muss durch Versuchungen gehen, auch das gehört hin. Das haben wir ja schon öfter auch schon bedacht zusammen im Blick auf den Sündenfall, den ja unser ganzer deutscher Idealismus von Kant bis Hegel für den Kulturanfang hält. Und sagt, das Paradies ist der Tiergarten und der Mensch gehört nicht in den Zoo. Und dieses Nein des Sündenfalls ist die Reifung des Menschen. Und ich meine, man müsste das korrigieren und sagen, die Versuchung gehört dahin, dass man aus dieser kindlichen Vertrauen und dieser Symbiose aufbricht und ausbricht, das gehört hin. Und wahrscheinlich gehören auch Irrwege oder so dahin, aber Schuld muss nicht sein. Schuld ist wirklich völlig überflüssig. Denn sonst müsste ich ja sagen, wie definiere ich sonst das Böse, war ja immer mein Argument. Wenn ich sage, das Böse ist das, was nicht sein soll, und dann sage, das, was nicht sein soll, soll sein.
Aber dann der wusste ja vielleicht noch gar nicht, dass es nicht sein soll. Also sagen wir,
dann ist es keine Schuld, dann ist es Irrtum.
Erst im Nachhinein.
Und, ja, und im Nachhinein darf er es nicht für Schuld halten. Sondern wenn er es jetzt noch mal täte, wäre es Schuld.
Das ist dann eine neue Situation.
Ja, eben. Ne? Aber damals war es ein Irrtum.
Aber ist es von der Erfahrung her, gibt es das tatsächlich, ich könnte mir auch vorstellen bei Petrus, dass er, deswegen kräht ja dann auch der Hahn irgendwie, ja, dass er zwar sagt, ich kenne den nicht und er ist sich jetzt wahrscheinlich schon bewusst, dass er lügt, aber er ist sich nicht in dem Moment bewusst,
was er eigentlich tut. Ja.
So ist es. Ich glaube, das ist auch so toll an dem Beispiel, weil er ja, so ist das oft mit Schuld.
Ja.
Man macht was und man macht es nicht jetzt mit dem Vorsatz des Bösen. Ich tue jetzt ganz bewusst das Böse und stelle es mir dabei noch ganz hundertprozentig vor. Und hinterher merkt man aber, obwohl sie dann sagen können, ja gut, dann war es nicht böse, weil da war es ein
Nein.
Aber hinterher ja, merkt man, ja, es war,
so ist es.
Obwohl ich es nicht gemerkt habe, war ja es aber so böse und das erschüttert einen. Ja,
das stimmt. Ich würde es nur ein bisschen, also ich stimme Ihnen ganz zu, ich würde es nur anders formulieren, sondern ich habe es schon gemerkt, ich wollte es nicht merken. Also ich habe es erst bei mir verdrängt, das ist der Punkt. Und das nennt Paulus ausdrücklich die Wahrheit niederhalten, im Anfang vom Römerbrief. Das reicht, das reicht. Also er weiß, wenn er weiterdenken würde, würde er es tun und dann verbietet man sich das Weiterdenken. Und das ist schon Schuld. Also ich behaupte, ja, also das ist Schuld. Ja, ist, aber Sie wollen auch... Ja.
Dieses Paradoxon, ich weiß im Nachhinein, dass ich es vorher gewusst habe, obwohl ich
meines
Handelns glaubte, es nicht zu
wissen. So ist es. Also ich meine schon, also ich behaupte, dass diese Schuld, die da mancher kommen muss, eben genau aus der halbbewussten Schuld in die bewusste gehen muss, dass das eine Gnade ist. Das gibt es immer wieder, dass das auftaucht. Sowas spreche ich auch an, wenn ich so Thema Ehe bei Ehepaaren so zu reden habe. Das heißt, es gibt eine Form des anfänglichen Nebeneinanderherlebens, wo unter Umständen dann nichts hilft, als dass wirklich einer tatsächlich schuldig wird, damit die beiden wieder begreifen, was man eigentlich hier tun muss und was hier eigentlich geschehen muss und in Ordnung kommen muss. Dann ist es aber nicht, weil die vorher unschuldig waren und alles in Ordnung und dann so, nein, sondern das ist eine Form, die in der Apokalypse wird das genannt, wenn du doch heiß oder kalt wärst, weil du aber lau bist, bist du zum Ausspeien. Also das ist das, was gemeint ist, es ist also noch kein grobes Verfehlen, keine schwere Schuld in dem Sinn, wie wir das so verstehen, dass man das so benennen kann, was da jetzt passiert ist. Und es ist tatsächlich diese Lauheit, die Gedankenlosigkeit, die Lieblosigkeit im wörtlichen Sinn, also es ist nicht gegen die Liebe, sondern lieblos. Es fehlt einfach. Und das muss durch, offenbar in manchen Fällen gibt es dann nur das Heilmittel, dass jemand jetzt manifest schuldig wird, damit er merkt, wie es eigentlich um ihn steht. Ja, das würde ich sofort einräumen. Wenn wir das meinen, dann sind wir uns einig.
Vor allen Dingen die Selbsterkenntnis ist ja ein langsames.
So ist es.
Ich kann ja schon lange sagen, du bist schuldig und
so ist es.
Nicht merken,
dass man selber ist. Genauso. 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 Ja.
Dieser lange Prozess, und da muss ja dann die Möglichkeit sein, dass der gegeben wird.
So ist es. Und das gibt unter Umständen, hilft kein anderer Weg, als wirklich durch diesen Fall hindurch dann. Das meine ich, muss man dann schon sagen, aber eben unter diesem Begriff, dass vorher schon dieses diffuse, nicht wirklich umschreibbare Form von eben Verlorenheit eigentlich schon da ist, von Nichtachtung. Bitte?
Ich glaube, dass bei dem Meister Eckhart unter dem Deckmantel der Gelassenheit so ein bisschen eine Art Selbstverprovinzialisierung aus Narzissmus
ist gut gesagt. Ja, ja.
Ich sage, ich bin so, wie ich bin. Also aus dem reinen Faktum, dass ich sage, es musste so kommen, wie es gekommen ist, weil es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Mhm. Dass es aber auch anders hätte kommen können, dass ich auch der hätte werden können, der ich jetzt bin.
So ist es.
Hätte kommen müssen, wie es tatsächlich gekommen ist. Das wird dann ausgeblendet.
Eben, und das meine ich, so ist denke ich doch. Und das meine ich, das würde ich auch dem Meister Eckhart entgegenhalten, eben mit seinem Satz. Wie immer er das sonst gemeint haben kann, dass man dazu also nicht einfach sagen kann, nö, das ist so, das ist dann schon in Ordnung, sondern dass man das wirklich aufnehmen muss. Sie kommt mit dem Felix Culpa da bei Paulus im Römerbrief auch nicht richtig zu Rande. Paulus spricht das ja an, weil man ihm das ja schon zu seinen Lebzeiten vorgehalten hat. Dass er deswegen geht er da im Römerbrief, seinem letzten großen Brief eben, da darauf ein, dass er das aufnimmt, sagt er, sollen wir also sündigen, damit die Gnade größer wird. Und dann gibt er keinerlei Erklärung, er sagt einfach, mägenäuter, kommt nicht in Frage, ohne jedes Argument. Er hat vorher diesen Satz schon gesagt, dass da, wo die Sünde gewachsen ist, auch die Gnade gewachsen ist, das stellt er fest. Aber die Leute haben daraus gemacht bei ihm, offenbar schon eben Glaubenskollegen auch und Kolleginnen haben gesagt, der Paulus sagt sowas, dass es ausdrücklich zurechtrückt und sagt, nein, das habe ich nicht gemeint und das kommt nicht in Frage. Sie nimmt das aber auf eigentlich und sagt, das scheint irgendwie so da hinzugehören, sodass man dann tatsächlich das nicht abweisen kann. Und sie selber schreibt dann auch, wie könnten die Menschen die Herrlichkeit kennen, wenn sie die Verderbtheiten nicht kennten? Was wüssten sie, was der Tag ist, wenn es keine Nacht gäbe? Das ist ja dieser Gedanke, der immerfort begegnet, den haben sie schon bei Laktanz, der sagt, es muss das Übel und das Böse geben, weil wir sonst das Gute nicht erkennen können. Und da habe ich ja immer auf dieses schöne, wie ich finde, sehr einleuchtende Bild von C.S. Lewis hingewiesen, der sagt, ich brauche nicht Lärm, um dann eine Mozart-Sonate genießen zu können, sondern wenn ich da vorher eben ohne Ohrenschutz am Schleifchen gestanden habe, bin ich taub und kann überhaupt nichts mehr hören. Sondern zur Musik gehört die Stille als Gegensatz, aber der Lärm ist kein Gegensatz und der Lärm ist ein Widerspruch zum Ganzen. Das ist also diese immerfort begegnende Verwechslung. Das Leben besteht aus Gegensätzen bis zum höchsten Gegensatz, nämlich Mann und Frau, Götter und Göttinnen. Also die Gegensätze machen das Leben aus, diese polaren Gegensätze, die aufeinander angewiesen sind und voneinander auch gar nicht getrennt werden können. Und jetzt rechnet die Gnosis immer wieder auch dazu Gut und Böse. Guardini in seinem berühmten Buch über den Gegensatz verbraucht eine Menge Seiten, um das eben immer wieder neu zu betonen, dass Gut und Böse nicht zu den Lebensgegensätzen gehören, sondern diese Spannung, sondern dass das ein Widerspruch zu den Lebensgegensätzen innerhalb des Guten ist. Das Leben besteht aus Gegensätzen, aber Gut und Böse ist kein Gegensatz, sondern das Böse ist die Zerstörung des gegensatzreichen Lebens, dass das aufgehoben wird. Und das es stimmt einfach nicht, dass ich das Gute nur sehen kann, wenn mir das Schlechte begegnet ist. Im Gegenteil, wenn mir das Schlechte begegnet ist, ist die Gefahr, dass ich am Guten nur das Gut nenne, dass es mich vom Bösen befreit. Wer unter Freundschaft oder Liebe nur versteht, dass sie mich vor der Einsamkeit retten, hat die eigentliche Festlichkeit gar nicht begriffen, die da nochmal da drin besteht. Also das Gute ist nicht einfach das Verbessern des Schlechten. Leider haben wir das bis hin in die Theologie, wo ich immer darauf hinweise, dass die Christologie so gut wie fehlt, oft im Bewusstsein der Leute, die haben nur die Soteriologie im Blick, also dass er ein Erlöser ist, ein Befreier. Aber dass es zunächst mal einfach um die Christologie, um die Hochzeit von Himmel und Erde geht, von Mensch und Gott, das wird dann gar nicht gesehen, wenn man bloß sieht, man wird befreit aus seiner Not und das sei die Spitze. Das ist aber nicht die Spitze, sondern die Spitze ist jenseits von Not und allem das Gute in sich. Und das sieht sie hier auch nicht, sondern hier bleibt es also bei diesem Punkt zu sagen, ich brauche die Dunkelheit, um die Helligkeit zu erkennen. Spinoza sagt umgekehrt, sagt, das Licht ist Norm für sich wie für die Finsternis, so wie die Wahrheit Norm für sich ist und für das Falsche. Nicht das Falsche ist die Norm und das Richtige ist nicht das Nicht-Falsche, sondern das Richtige ist das Richtige. Bitte?
Wie ist es dann mit den Mystikern, die ja zum Teil eben diesen dunklen Lichtstrahl erwähnen, um eben diese ganze Komplexität auch des Lichts auszudrücken?
Ja.
Ich meine, das scheint ja auch dann eine Notwendigkeit zu sein.
Die gehört auch hin und da gilt jetzt wieder dasselbe. Ich muss unterscheiden. Die Frage ist, wir haben bei uns ja keine Akademie, die die Sprache festlegt in dem Sinn. Ich würde sonst vorschlagen, zu unterscheiden zwischen Finsternis und Dunkelheit. Und würde sagen, Dunkelheit gehört hin, zum Beispiel Dunkelheit des Mutterschoßes und des Bergenden oder so etwas. Die Wolke, die leuchtende Wolke, die einen Schatten wirft oder so, wo das über Schatten hingehört. Nicht, dass da gegeben ist. Und Finsternis würde wirklich heißen, das Fehlen von Licht und Wärme, dass das gegeben ist. Dass man da unterscheiden müsste. Und hinsichtlich der Verbindung jetzt von Licht und Finsternis ist an sich in dem Bild, manche Mystiker legen das ja auch bis dorthin aus, da ist das klassische Bild, ist die Sonne. Ich kann nicht in die Sonne gucken, aber in der Sonne sehe ich alles andere. Und dass ich in die Sonne gucke, merke ich, wenn es mir schwarz vor Augen wird, wenn es vorher immer heller geworden ist. Nicht? Da führe ich ja immer an gegen diesen alten Witz, dass da die Philosophenleute wären, die in einem schwarzen Keller eine schwarze Katze suchen, die nicht drinnen ist. Nicht? Sage ich, nein. Wenn es immer heller wird, immer rationaler, noch heller, noch heller, noch heller, wenn es mir dann schwarz vor Augen wird, ist es die Sonne. Das heißt, die ist nicht schwarz, sondern uns wird schwarz vor Augen, weil wir ihr nicht gewachsen sind. Und das kann man dann auch immer wieder bei Mystikern lesen. Es gibt auch die anderen, die tatsächlich von dem Dunkel in Gott und dieser dunklen Seite reden, weil die tatsächlich meinen, in diesem falschen Verständnis von Gnosis, dass die Welt nur komplett ist, wenn ich das Gute und das Böse zusammentue. Und sagen, es muss auch um Gott diese dunkle Seite geben. Und das, meine ich, sei eben nicht richtig.
Aber es ist eine große Herausforderung.
Ja, ja, deswegen begegnet das immer wieder, vor allen Dingen, weil es uns nämlich entschuldigt. Wir sind eben so gemischt. Und wenn wir sagen, Gott ist auch so gemischt, das haben sie eben dann, sie haben es ausdrücklich bei dem Schuster da, in dem Glas da, der Böhme, der hat das ja, der macht das in der Sprache der Alchemie, das ist der Schwefel, der die Kraft macht. Und die führt er auch an. Und Schelling übernimmt das dann für sich in seiner Freiheitsschrift auch, dass es in Gott auch diese Selbstsucht gibt und dieses Drängen in ihm. Das nennt er so die Wirklichkeit in Gott, der Grund in Gott, nicht Gott selber, aber der Grund in Gott. Und Gott hält diesen Grund bei sich immer nieder. Das zeigt also die Gottheit Gottes, dass die bei ihm sich nicht austoben kann, während das bei uns geschieht. Aber es ist in sich falsch, sondern klassisch, wie das die Bibel auch sagt, ist Gott reines Licht und Finsternis ist nicht in ihm. Aber er geht von diesem Bild auf, wie wir es hier haben. Zuerst ist Nacht und dann geht ein Licht auf. Und das sagt er, so muss ich es eigentlich entwerfen. Und ich habe dieser Tage dazu geschickt gekriegt zu einem Band von einer Zeitschrift für Religionslehrer, evangelische Religionslehrer in Österreich, weil ich bei denen geredet habe, da so zwei Tage lang. Und da wird dann die Schöpfung auch so dargestellt von einem Oberkirchenrat, zu meinem Entsetzen. Dass der da also sagt, das geht also damit los, dass Gott da so allein saß und so und überhaupt im Dunkel und er fürchtet sich da vor dem Dunkel und so und deswegen macht er erstmal Licht, als erstes Licht, damit aus statt des Dunkels das Licht anfängt, weil er Angst vom Licht hat. Ich denke, ich lese nicht recht. Und das im Ernst gemeint. Ich habe den Leuten nur geschrieben, ich bin sehr verwundert, also das ist philosophisch, ist es daneben, pädagogisch ist es daneben und obendrein ist es auch noch theologisch daneben. Was sich da der Oberkirchenrat erlaubt, das möchte ich gern verstehen, wie der zu sowas kommt. Da haben sie mir nur geschrieben, ja, es ist damals nicht diskutiert worden. Sag ich, aha. Das war nämlich eine Morgenandacht, die gehalten haben bei ihren Treffen. Also Gott sitzt da irgendwie so allein herum und dunkel ist auch alles und dann macht er also Licht an. Dass die Bibel tatsächlich so anfängt, dass da schon ein Chaos da ist und dann erst Licht angemacht wird, das ist wahr. Nur ist das eben halt im ersten Buch und stellt sich nachher in späteren Büchern anders dar. 200 vor Christus taucht dann also diese Idee mit der Schöpfung aus Nichts auf. Und da kommt dann auch das mit dem Licht und da kommt bezeichnenderweise auch dann die Hoffnung, dass Gott die Toten wieder lebendig machen kann. Gibt es ja vorher auch nicht. Das muss man einfach sehen, das ist nicht auf allen Stufen schon erreicht oder da. Und da übernimmt sie es hier auch.
Weil es gibt aber doch die Dämonen in
der Eben, die gibt es, die waren aber zuerst alles gute Engel. Und die sind dann abgefallen. Da gibt es ja dann den Kampf zwischen den guten Engeln und den bösen Engeln. Und warum die abgefallen sind, steht ja nirgendwo da. Man hat sich so zurechtgelegt, so im Talmud wird immer darauf hingewiesen, dass Gott die Menschen mehr liebt und sich für die einsetzt, dass schon die Engel dagegen sind, dass er die Menschen überhaupt schafft. Da gibt es eine ganze Reihe von Legenden in dieser Richtung. Und die Christen haben da angeknüpft und haben gesagt, nachdem Gott ihnen geoffenbart hat, dass der Sohn Mensch wird und nicht Engel. Daraufhin hat also der Oberste der Engel, der Luzifer, der Phosphor, gesagt, jetzt reicht's mir. Und ist dann dagegen, sodass es dann zu dieser Teilung kommt. Aber die waren nicht zuerst schon da. Viele denken das so, auch Christen denken so, dass also der Satan, der Teufel, dass das eigentlich so etwas wie ein schwarzer Gegengott ist, wie es im Persischen ja, gibt, eben den weißen Gott des Guten und dann den schwarzen Gott des Bösen. Wobei die Frage ist, ob darüber nicht vielleicht doch nochmal ein oberster Gott steht. Das wird halt so diskutiert in der Religionswissenschaft dann. Hätten wir dann doch keinen absoluten Dualismus. Aber da ist er jedenfalls am weitesten getrieben in diesem persischen Entwurf. Und dann, weil sich das so nahelegt mit den Gegensätzen, steckt das natürlich, und beides in uns drin steckt, bietet sich der Gedanke an zu sagen, es gibt diese beiden Kräfte. Augustinus hat ja diesen einem solchen Vorstellung ja auch den sogenannten Manichäern 9 Jahre angehört, dieser Bewegung, diesem Entwurf, bis er dann gesehen hat, das kann nicht sein, am Anfang muss ein Gott stehen und der eine Gott muss gut und vollkommen sein. Und hat sich dann verabschiedet, aber natürlich hat das sein Leben lang immer geprägt. Das war das, was ihn umgetrieben hat, das Böse und das Unglück in der Welt. Und sie übernimmt das hier auch in dieser Weise, dass sie sagt, das gehört also immer hin, dass das da ist. Und dass sie dann eben sich tatsächlich fragt, läuft das nicht eigentlich so, dass man hier sagen muss, lasst uns Böses tun, damit Gutes entsteht? Römer 3,8, nicht? Und wo eben Paulus einfach sagt, mehr gehen, Leute, kommt nicht in Frage, aus, ohne weiteres Argument, einfach so. Aber immer wieder tauchen Leute auf, sagen, nein, nein, das muss man doch irgendwie da so mitbedenken oder hineinnehmen, und das geht nicht. Also ich finde, dass das tatsächlich monströs ist, was die Leute beschäftigt mit dem Willen, von Augustinus übrigens wieder angefangen, und was auch Hannah Arendt umtreibt, ist die eigentümliche Machtlosigkeit des Willens in uns selber. Also diese Beobachtung, dass wir den Arm heben können, außer wir haben eben gerade da irgendeine Erkrankung oder so, wenn wir wollen, aber dass unser Wille sich nicht durchsetzt. Ich zitiere also aus den Confessiones, aus dem 8. Buch: Der Geist befiehlt dem Körper und findet sofort Gehorsam. Der Geist befiehlt sich selbst und stößt auf Widerstand. Das ist das, was er beobachtet. Ich tue das, was ich nicht will, schreibt Paulus im 7. Kapitel vom Römerbrief, in dem berühmten 7. Kapitel, wo er das aufnimmt. Das ist schon eigentümlich, dass das hier so rum ist. Also dieses Ich bin ich, das erfährt genau diesen Unterschied in der Identität selber. Das ist das Merkwürdige. Das ist, der Faust sagt das so, 2 Seelen sind in meiner Brust. Wenn es nur 2 wären, ging es noch, denke ich mir manchmal. Also dass man noch mal guckt, was da so alles noch mal drin sitzt. Das Selbst hat eben nochmal eine Doppelung in sich selber. Und von dort her natürlich die Frage, wie geht das dann überhaupt mit der modernen Identitätskrise? Diese Frage, wer bin ich? Wie soll das eigentlich beantwortet werden? Wie man das hinbringt? Und dann gibt es eben Leute, die sagen, das lässt sich vielleicht nur so lösen, dass man eben nie allein ist und nie zu denken versucht. Aber das wäre eben auch keine Lösung. Dass das ein wichtiger Punkt ist, finde ich schon. Es ist schon merkwürdig, dass Leute offenbar das Schlimmste, was ihnen passieren kann, darin sehen, dass sie unabgelenkt mit sich selbst zu tun hätten. Und dann nennt man eben Einzelhaft, nennt man dann Isolationsfolter. Nicht? Also besser, man geht wem anders auf den Wecker als sich, offenbar. Nicht? Das ist das Problem, das da drin steckt. Und dem setzen sich ja nun die Einsiedler oder die Mönche, die dann auch gesehen haben, alleine wird es doch schwierig, und bilden ja dann eben ein Kloster. Aber angefangen haben die ja als Einsiedler erstmal für sich, einfach sich zu begegnen und dort aufzutauchen, weil das eben so schwierig ist und so belastend ist, wie am Anfang dort steht. Das muss man also schon mitsehen, dass das da hineingehört. Das versucht wird, das doch ständig, also in dieser Zerstreuungssucht, sodass die, seit Pascal, nicht? Pascal, der sagt, der formuliert vor allen Dingen einen Blick auch auf die Todesangst, er sagt, wir bauen etwas vor dem Tod auf, um dann einfach drauf losfahren zu können. Und das Entscheidendste, was die Menschen suchen, ist Zerstreuung. Das hat er erlebt, vor allen Dingen auch in der höfischen Gesellschaft. Was haben die Adligen da zu tun am Hof? Und der König, eigentlich langweilen die sich. Es muss also die ganze Zeit irgendwas gemacht werden. Theaterstücke werden aufgeführt, Intrigen werden gesponnen und Glücksspiele werden gemacht. Und wenn das nicht mehr reicht, muss man mal wieder einen Krieg machen. Nicht? Und das spricht er ja alles an, diese Möglichkeiten, die da bestehen, also dieses sich ausweichen. Und heute sagen dann eben moderne Kulturkritiker, dass wir in der Zeit des Alibi leben. Man ist immer gerade woanders. Das mache ich immer fest an dieser interessanten Verschiebung des Wortes Heimsuchung. Nicht? Das zunächst mal ein Wort für Freude war. Maria besucht Elisabeth und das ist ein Freudenfest, der Johannes hüpft im Schoß der Elisabeth und Maria singt also dieses Magnificat dann oder so, also die große Freude. Und heute bedeutet Heimsuchung, dass Unglück ist. Sodass man möglichst also der Heimsuchung ausweichen will. Und das Beste der Heimsuchung auszuweichen ist, nicht daheim zu sein. Dann kann er klopfen und man ist nicht da. Nicht? Und das scheint also so der Hauptpunkt zu sein. Und dazu würde man ja verdonnert, wenn man da in Einzelhaft gesetzt wird und unabgelenkt mit sich zu tun kriegt. Das wäre ja dann der Punkt, dass das so geht. Also, wie kann ich also jetzt hier eine Einigung in diesen Zwiespalt bringen? Und diese Einigung ist eben nur möglich in der Liebe. Deswegen spricht sie davon nochmal ausführlich, so wie sie ihre Dissertation über dieses Thema gemacht hat bei Jaspers damals, so in ihrem letzten Buch, das sie eben dann noch vollendet hat, läuft es auch darauf hinaus, das hier anzusetzen, wo man das dann nochmal zusammenknüpfen kann, wo ja Augustinus an die klassische alte Physik anknüpft und sagt, meine Liebe ist mein Gewicht. Wir hatten ja nicht die Vorstellung der Schwerkraft, sondern da ging es ja um den richtigen Ort der Dinge in der Welt. Und da hat das Feuer hat seinen Ort da oben in der Höhe, deswegen geht die Flamme nach oben und die Hitze. Und die Steine wollen in die Erde hinein, weil sie dort ihre Heimat haben. Und wenn ein Stein dort ist, wo es sich gehört, wo er hingehört, dann ist er zufrieden und muss sich nicht mehr weiter bewegen. Das ist die Vorstellung, die dort herrscht. Das heißt, weil die sich selber bewegen, die Steine so, deswegen ist ja für die Antike die Welt selber ein organisches Wesen für Plato. Das ist ein lebendiges Wesen, denn Lebendigkeit wird beschrieben als Selbstbewegung. Wer sich selbst bewegt, Steine muss man hin und her schieben, so. Wer sich selbst bewegt, der ist lebendig in irgendeiner Form und der Kosmos im Ganzen bewegt sich selbst. Vor allen Dingen die Sterne eben, die da in der Nacht um die Erde herum kreisen, der Himmel, aber alles bewegt sich dort und deswegen ist der Kosmos eine belebte Welt. Und von dort her bildet also dann Augustinus dieses Wort, das Amor meus pondus meum, meine Liebe ist mein Gewicht. Und dann wird man dorthin gezogen, was man hat. Und dann hat er einen formalen Liebesbegriff, der mir in der Form ja eben nicht gefällt, weil es eben lieben heißt einfach unterwegs sein zu dem, was ich als meinen Ort empfinde. Und das kann falsch sein, dann ist es eben eine schlechte Liebe. Und es kann das Richtige sein und dann ist es eine gute Liebe. Die eine nennt er Wasser aus dem Paradies und das andere nennt er Kloakenwasser. Die Liebe sind also zwei Formen von, weil unter Lieben versteht er einfach sich sehnen nach, streben nach, unterwegs sein zu. Das ist das, was er im Blick hat dabei. Und dann hat der Wille, ist dann, vor allen Dingen wird das deutlich dann in seinem Hauptwerk, in seinem Buch über die Trinität, darauf stützt sich dann auch Hannah Arendt, nicht als ob sie das glaubte, also sondern ob das kann sie brauchen für die Anthropologie eben, und sagt, der Wille ist eben beschäftigt mit dem Gedächtnis, mit den Sinnen und mit dem Verstand. Also der Wille kümmert sich nicht um sich eigentlich, während das Denken sich um sich kümmert. Natürlich denkt es andere Sachen, aber es denkt immer noch mal sein Denken der anderen Sachen. Der Wille will zwar auch sein Wollen, aber das tritt zurück. Im Vordergrund steht beim Willen das Gewollte. Und im Gewolltsein, in dieser Ausgerichtetheit, da sammelt er sich dann. Und das ist das, das kann man auch im Buch der Freunde beim Hoffmannsthal lesen, er sagt, die transzendentale Bedeutung der Liebe besteht darin, dass sie uns sammelt. So wie der Buber sagt, das Du füllt fugenlos und restlos den Himmelskreis aus. Also Du sagen, wenn man das mit dem ganzen Herzen tut, mit dem ganzen Wesen, heißt sich ganz auf eines oder einen, eine ausrichten. Du, da gibt es keinen Platz nochmal für was anderes. Dieses Gesammeltsein. Und dieses Wort von Ganzheit, Tamtamim, das ist ja das hebräische Wort für Ganzheit. Wo ich immer sage, das hebräische Wort, das griechische Wort für Ganzheit heißt Vollkommenheit, Vollständigkeit. Gegenteil, Unvollständigkeit, es fehlt was. Im Hebräischen dieses Tamtamim sagt, unabgelenkt, unzerstreut, ganz und gar gesammelt. Im Deutschen können wir dann sagen, ich bin ganz Auge und Ohr. Also ich bin ganz ausgerichtet auf eine Wirklichkeit hin. Und das sammelt uns. Also wir können uns nicht in uns sammeln, denn dann habe ich ja immer ich mich. Dann ist immer schon die Zweiheit drin. Aber wenn ich mich, statt um mich zu kümmern, mich ausrichte auf die Wirklichkeit, auf die ich mich ausrichte, dann kann ich in dieser Ausrichtung mit mir eins werden. Dann bin ich ganz und gar unterwegs zu. Nicht? Sonst bin ich ja auf dem Weg zu mir. Aber wenn ich ganz ausgerichtet bin, dann liegt das hier irgendwie so mit drin und vollzieht es einfach durch. Und deswegen ist auch dann die vernünftige Einheit Zweier, das hat ja auch schon die Antike gesagt, Freundschaft heißt dasselbe Wollen und Nicht-Wollen. Also Freundschaft ist eigentlich auch nicht ein Gegenüber von A und B, denn dann will A B und B will A, sondern beide wollen zusammen etwas jemand. Sind unterwegs, wie man sagt, eines Herzens und eines Sinnes. Das sammelt also wieder. Und sagte, das ist die transzendentale Leistung der Liebe, dass sie uns sammelt, dass sie uns ganz macht in der Ausrichtung. So, da haben wir jetzt erstmal unsere Pause, eine Stunde. Schönen Dank, wenn jemand so nett ist, macht ins Fenster auf.